Was verstehen Sie bzw. die IPPNW genau unter Militarisierung des Gesundheitswesens?
Das ist ja eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren fast schon nachvollziehen können, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, das ja zu einer deutlichen Änderung im gesellschaftlichen Diskurs geführt. Sie haben ja schon selber die Zeitenwende angeführt, die damals Olaf Scholz eben eingebracht hat. Wir werden uns also offensichtlich gesellschaftlich momentan darauf einrichten müssen, dass wir uns auch für kriegerische Auseinandersetzungen wappnen. So ist zumindest der allgemeine Duktus. Und tatsächlich ist es so, dass wir eben diese Bedrohung offensichtlich wahrnehmen. Es ist tatsächlich so, dass das immer davon gesprochen wird, dass spätestens ab dem Jahre 2029 Russland in der Lage sein sollte, die NATO anzugreifen. Das sind, ich sag mal so, das ist immer meistens einfach mal hingeworfen, wenn Sie die Spezialisten fragen, sei es der Bundesverteidigungsminister selbst, sei es Carlo Masala von der Bundeswehrhochschule, dann werden Sie feststellen, dass das einfach nur eine Vermutung ist. Sehr konkret ist es nicht. Aber im Zuge dieser ganzen Maßnahmen ist es eben dazu gekommen, dass man festgestellt hat oder vermeintlich festgestellt hat, dass wir auf einen solchen Kriegsfall, auf einen Bündnisfall oder auch auf einen Spannungsfall, das sind ja die verschiedenen Kategorien, die das Grundgesetz vorsieht, wenig vorbereitet sind. Und das betrifft auch das Gesundheitswesen. Und jetzt ist man im Zuge auch der massiven Ausweitung der Militärausgaben, der Aufrüstung, ist man eben dazu hingegangen und hat gesagt, das Gesundheitswesen muss ebenfalls kriegstüchtig werden.
Inwiefern genau? Was für konkrete Maßnahmen werden dazu gezählt?
Ja. Konkret ist es so, dass wir momentan auf Ebene der Selbstverwaltung relativ enge Zusammenarbeit haben zwischen Bundeswehreinrichtungen, ich sag mal zwischen Bundeswehrkrankenhäusern oder zwischen Bundeswehrinstitutionen. Da findet ein reger Austausch statt. Ganz konkret kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, dass jetzt im Bereich der Landesärztekammer von den Ärzteschaften jeweils Verantwortliche benannt werden wollen, die im Falle eines Krisenfalles oder Bündnisfalles koordinierend oder ansprechbar sind. Nicht? Es ist so, dass ganz intensiv Fortbildungsmaßnahmen verschärft werden oder vermehrt angeboten werden in solchen Bereichen wie zum Beispiel Disaster Surgery, also Katastrophenmedizin. Mit dahinter Katastrophe verbirgt sich auch mal sehr schnell dann die Kriegsfähigkeit. Es ist so, dass wir ausgerichtet werden. Wir haben zivile Einsatzpläne für Krankenhäuser, die sich dort mit der Kriegsfähigkeit auseinandersetzen. Und wir haben natürlich auch ganz banal, muss man sagen, eben es werden wieder Strukturen eingeführt, die wir lange Zeit nicht hatten. Denken Sie nur an Kreiswehrersatzämter im Zuge der Musterungen, die geplant sind. Das heißt, wir arbeiten, erkennen momentan, dass einfach das Gesundheitswesen, das eigentlich ja ziviler Natur ist und zivile Ausrichtung hat, zunehmend auch ausgerichtet wird auf das Ziel, militärische Auseinandersetzungen zu bedienen.
Die IPPNW fordert ja, ein ziviles Gesundheitswesen zu erhalten. Welche Unterstützung erfährt die IPPNW im Rahmen ihrer Kampagne bislang aus dem Bereich des Gesundheitswesens, aber auch der Zivilgesellschaft? Gibt es da positive Rückmeldungen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtige an der Stelle ist ja erstmal, dass momentan der gesamte Duktus einfach so ist, als geht es bei jedem darum, dass wir eben kriegstüchtig werden. Es ist aber nicht so. Und ganz viele Leute, die das auch so fühlen und die da einfach Widerspruch empfinden, die müssen das auch erstmal wahrnehmen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir da öffentlich werden. Aber wir haben natürlich, sind wir in Bündnissen, das ist ganz klar. Also erstmal gibt es im Bereich der Selbstverwaltung auch durchaus anderslautende Meinungen. In den Ärztekammern gibt es Positionen, die anderslautende vertreten werden. Wir haben aber auch nach außen mit anderen Verbänden, wie zum Beispiel den demokratischen Ärztinnen und Ärzten, dem VDE oder anderen Ärztegruppierungen, haben wir durchaus einen Austausch, wo wir auch gegenseitig uns unterstützen und gegenseitig auch an der Sache arbeiten. Wir haben aber auch Kontakt in die Zivilgesellschaft, Stichwort nur Gewerkschaften, wo wir eng miteinander zusammenarbeiten. Das beeinflusst das ja auch alles. Also ich will damit sagen, wir sind durchaus breiter aufgestellt und probieren das durchaus über die rein medizinische Schiene hinaus auch in die Zivilgesellschaft hineinzutragen.
Sehen Sie aus ärztlicher oder pflegerischer Perspektive ethische Grundsätze gefährdet, wenn der Gesundheitsbereich weiter militarisiert werden sollte?
Das ist natürlich in einem Verteidigungskriegsfall ist das immer eine ganz besondere Sache. Grundsätzlich ist ja festzuhalten, dass der Arztberuf ein freier Beruf ist. Das heißt eigentlich, ich darf, das ist auch entsprechend unserem Berufsethos und entsprechend der Berufsordnung und entsprechend dem Genfer Gelöbnis der Fortentwicklung des Hippokratischen Eides so, dass wir als Ärztinnen und Ärzte ja sehr klar unabhängig von äußerer Einflussnahme medizinisch zum Wohle des Patienten, der Patientin beurteilen dürfen. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir in einem Krisenfall, in einem Kriegsfall, wenn Mittel und Möglichkeiten begrenzt sind, natürlich sehr stark gefährdet sehen. Da wird auf einmal möglicherweise, das ist unsere Befürchtung, könnte es sein, dass eben zur Erhalt der Verteidigung eben Dinge anders entschieden werden und dass man an der Stelle einfach Einfluss nimmt auf die individuelle Medizin zugunsten einer gesellschaftlichen Medizin oder gruppenorientierten Medizin, dass man die Freiberuflichkeit, die medizinische Entscheidung ohne Einflussnahme verlässt. Das sind Schwierigkeiten. Und an der Stelle vielleicht möchte ich noch eine Zahl einfach, die an der Stelle sehr wichtig ist, nochmal nennen. Das wird von allen Bundeswehrveranstaltungen her genannt, von der Politik. Wir rechnen im Kriegsfall momentan damit, dass 1000 Verletzte jeden Tag über einen langen Zeitraum, denen nur wie lange der Krieg in der Ukraine dauert, 1000 Verletzte, davon 300 schwer oder intensivpflichtig, versorgt werden müssen. Ganz zu schweigen von den Truppenaufmärschen durch Deutschland hindurch an die Ostfront und zurück. Ganz zu schweigen von Flüchtlingsströmen. Das sind massive Größen, die das deutsche Gesundheitswesen bewältigen soll. Und an der Stelle ist es so, wir haben doch momentan schon große Not. Und es ist natürlich schwierig, an der Stelle auch zu sagen, wir reduzieren jetzt mal einfach. Und da haben wir einfach große Sorge, dass es dann eben zu Triagierung gibt, dass es zu Priorisierung in der Medizin gibt. Und das sind natürlich Auseinandersetzungen, die einfach stattfinden werden und wo man sich sehr klar darüber sein muss, was da passieren wird.
Sie haben ja schon das heute angesprochen, das deutsche Krankenhaussystem ist ja extrem stark ökonomisiert, Fallpauschalen, Kostendruck, Konzentration auf rentable Leistungen. Kritikerinnen sagen deshalb, dass diese Logik die Daseinsvorsorge schwäche, während gleichzeitig diskutiert wird, zivile Kapazitäten im Krisenfall für militärische Zwecke bereitzuhalten. Verschiebt sich da jetzt schon etwas in der Funktion von Krankenhäusern weg von sozialer Infrastruktur hin zu strategischen Ressourcen? Denn es sollen ja jetzt schon bestimmte Kapazitäten vorgehalten werden für den ja noch gar nicht absehbaren Fall, dass es zu einem Krieg kommen sollte.
Selbstverständlich. Das ist das, was wir befürchten. Und das ist genauso, wie Sie sagen. Wir sehen jetzt momentan schon, dass auch im stationären Sektor einfach das Gesundheitswesen wirklich an der Kante ist und teilweise schon in großer Not ist, sei es Personal, sei es Zeit und ähnliches mehr. Die Krankenhausstrukturreform kommt ja noch und wird da auch nochmal eins. Und die Situation wird einfach die sein. Nochmal. Es ist relativ klar geregelt, und das sagen Ihnen auch die Verantwortlichen, es ist relativ klar, das zivile Gesundheitswesen hat im Kriegsfall die Aufgabe, das militärische Gesundheitswesen wiederherzustellen. Und das heißt, wenn Sie momentan einfach, ich hatte die Zahl der Verletzten genannt, aber wenn Sie momentan davon ausgehen, dass wir in ganz Deutschland 1780 Bundeswehrkrankenhausbetten nur haben und die Bundeswehrmedizinkräfte natürlich an der Front sind und die Krankenhäuser dementsprechend überhaupt nicht mehr betrieben werden können, dann wird das zivile Gesundheitswesen herangezogen werden zur Verteidigung. Und das gehört eben zur ganzen Ehrlichkeit auch dazu zu sagen, dass das jetzt ohnehin schon schwächelnde Gesundheitswesen an dieser Stelle eine weitere Schwächung haben wird und man alleine aus Kapazitätsgründen wird es zu Einschränkungen kommen. Und das muss einem jeden klar sein, dass wir hier eine große Befürchtung haben.
Um bei dieser Ehrlichkeit zu bleiben, eine medizinische Vorbereitung auf extreme Kriegsszenarien, wie Sie ja auch genannt haben, gerade eben mit 1000 Verletzten, wird dann pro Tag gerechnet. Die Vorbereitungsübungen, die stattfinden, sie erzeugen ja ein Stück weit eine gefährliche Illusion meines Erachtens, dass nämlich das Gesundheitssystem in einem solchen Fall tatsächlich leistungsfähig wäre. Können Sie nochmal unseren Zuhörerinnen erläutern, weshalb es aus Sicht der IPPNW wichtig ist, solche Illusionen kritisch zu hinterfragen und nicht einfach nur abzunicken.
Es ist ja so, dass man erstmal ganz grundsätzlich sagen muss, dass es die Kapazitäten sind momentan schon nicht gegeben. Material ist momentan schon nicht im ausgleichenden Ausmaß. Transporte sind in so einem solchen Weg nicht gegeben. Aber was wir momentan machen, das ist, dass wir uns immer hinstellen und sagen, wir müssen es versuchen. Und was das Problem einfach, und das sehen Sie am gesamten Diskurs, es wird momentan in der gesamten Diskussion so dargestellt, als könnten wir in einer militärischen Auseinandersetzung das Ganze leisten. Und damit wird nach unserer Überzeugung ein Krieg eben auch führbarer gemacht. Es ist ganz banal so, dass Aufrüstung auch im medizinischen Sinne nichts verhindert in dem Sinne, sondern es in dem Maße, wie ich es trainiere, wie ich sage, es ist machbar, halte ich es natürlich auch für durchführbarer. Und das ist eine große, große Schwierigkeit, weil Neudeutsch sagen wir einfach, es macht auch ein Change im Mindset. Nicht? Wenn Sie davon ausgehen, ein Krieg ist gewinnbar oder ist führbar, ja, dann können Sie das leichter hinterher bewerkstelligen. Das ist ein großes Problem.
Aber kann man da nicht einwenden, dass in einer unsicheren Welt mit realen Konflikten, Sie haben ja auch schon den Konflikt den Krieg in der Ukraine, den Überfall Russlands angesprochen, ist es nicht notwendig, dass das Gesundheitswesen sich auch auf solche Krisenfälle vorbereiten muss? Was antworten Sie auf die Ansicht, dass solche Vorbereitungen deshalb eigentlich ja sinnvoll, verantwortungsvoll oder sogar notwendig sein sollten?
Das ist vollkommen richtig, dass wir uns auf Krisen und Katastrophen, sofern sie eben ziviler Natur sind, ich sag mal sowas wie die Ahrtal-Katastrophe oder ähnliches, darauf muss man auch vorbereitet sein. Aber Sie sehen an anderer Stelle, zum Beispiel die Brandkatastrophe zum Jahreswechsel in der Schweiz, wo eine absolut verheerend schlechte Vorsorge getroffen war. Das sind Sachen, auf zivile Katastrophen und Krisen müssen wir uns vorbereiten. Und das ist auch so, dass auch wir von der IPPNW nach wie vor sagen, das ist etwas, indem wir uns in Notfallmedizin, in Katastrophenmedizin, werden wir uns dem natürlich vorbereiten. Aber wir werden uns nicht beteiligen an kriegsmedizinischen Vorrängen, die einfach nur der Sache dienen, das Ganze führbarer macht. Das ist, glaube ich, ein falscher Weg. Und den Kritikern an der Stelle muss man auch wirklich ganz klar eines sagen. Durch eine Vorbereitung, durch die Planung, Aufrüstung ist bisher noch kein Krieg verhindert worden. Damit werden wir keinen Krieg schaffen, verhindern können. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige an der Sache.
Herr Dr. Maitre hat zum Schluss gefragt, welche konkreten politischen oder auch gesellschaftlichen Maßnahmen schlägt der IPPNW vor, um das Gesundheitswesen weiterhin zivil und auch pazifistisch damit auszurichten?
Ich glaube, dass wir einfach mit Aufklärung und Information ganz schön weit kommen. Weil momentan ist es so, dass ganz vielen Menschen, das betrifft gar nicht mal so sehr Mediziner, aber ganz vielen Menschen ist gar nicht klar, was das konkret heißt, was es konkret für Folgen hat, wenn zum Beispiel im Rahmen eines Spannungsfalls die allgemeine Wehrpflicht bis zum 60. Lebensjahr ausgerufen wird. Aber wir sehen doch ganz klar auch jetzt schon, dass eben viele, viele Mittel verwendet werden für Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit. Das wird, wenn Sie bei einem 5% ein Bruttoinlandsprodukt sind, dann müsste den Leuten klar sein, dass quasi in der Zukunft bald jeder zweite Euro aus dem Bundeshaushalt für Rüstung draufgeht. Und im Bereich der Medizinerinnen und Mediziner, um es ganz klar zu sagen, da müssen wir einfach soweit auch informieren und müssen ganz klar ausführlich werden, was es konkret heißt, wenn wir in einem Bündnis, in einem Spannungsfall oder gar in einem Kriegsfall als Ärztinnen und Ärzte herangezogen werden zu einer Tätigkeit, zu einer ärztlichen Tätigkeit, die in allererster Linie der Maxime folgt, Kriegstüchtigkeit herzustellen oder wiederherzustellen. Und ich glaube, wenn wir an der Stelle unterwegs sind, dann ist die pazifistische Grundhaltung, die sich ja auch aus dem ärztlichen Ethos durchaus mit einer gewissen Logik ergibt, durchaus zwingend.